ARD.
Warum nennt man es Schönheitsschlaf, obwohl man nach dem Aufwachen ja gerne mal aussieht wie vom Bus erfasst? Also wo tut dieser Schlaf denn wirklich was für meine Schönheit, frage ich mich. Wenn ich mich da mittags 2 Stunden hinleg, wo ist da die Schönheit danach? Wo? Oder ist das einfach vielleicht ein Stück weit verrutscht und nachts 12 Stunden durchpennen ist der eigentliche Schönheitsschlaf? Das kann ja auch sein. Mensch, gäb's doch nur jemanden, der sich mit solchen Fragen gerne beschäftigt. Also irgendjemand.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Ihr wisst ja, wie es läuft. Die Fragen, die euch bei der Zahnreinigung oder im Wartebereich bei der Autowerkstatt so einfallen, während einem das goldene Blatt so langsam vom Schoß runterrutscht. Diese Fragen sind mein Kapital. Also direkt aufsprechen und als Sprachnachricht an mich schicken. Instagram.com/Consi_Quent. Consi mit C. Und ich suche dann eine arme Fachperson, die wir am Telefon dann zu einer Antwort nötigen. Die erste Frage heute kommt von Benedikt.
Hey Consi, an welchem Tag wurde ein Kind geboren, bei dem der Kopf um 23.59 Uhr, die Füße aber erst um 0.01 Uhr herauskamen?
Also Benedikt, ich würde ziemlich sicher sagen, es ist ein Werwolf. Ganz klar. Die eigentliche Frage, die wir ja erstmal klären müssen, ab wann ist man auf der Welt? Was zählt da? Ist ein Kopf schon ein Mensch? Und wenn das zählen würde, was würde das für die Frau bedeuten, die da gerade schwanger ist? Also wenn der Kopf schon da ist, ist sie dann nur noch teilschwanger? Oder stellt sich diese Frage überhaupt gar nicht, weil sich ja doch keiner traut, irgendwie im Kreißsaal auf die Uhr zu schauen, bevor das Kind da ist, während da jemand gebärt. Das macht man doch einfach nicht, oder? Brauchen Sie noch? Ich wollte eigentlich zu den Rosenheim-Cops zu Hause sein. Machen Sie mal hinne, ne? Hoppi hoppi. Memo an mich an dieser Stelle. Derbe Hebamme. Sicher auch ein gutes Karnevalskostüm. So mit Fluppe und so Nabelschnurresten als Accessoires. Aber ich verliere mich hier. So, genug gequatscht, wir fragen nach. Desiree wartet ja schon auf unseren Anruf. Sie ist Hebamme aus Rahlingen. Sie macht das auch schon sehr lange. Hat viel gesehen und hat keine Angst, uns alles hier zu erzählen. Los geht's.
Hallo.
Hallo Desiree, ich grüße dich. Hier ist Consi.
Hallo.
Desiree, wie lange arbeitest du eigentlich schon als Hebamme?
Ich bin ausgelernt seit 2012. Von 2009 bis 2012 habe ich meine Ausbildung gemacht und seitdem arbeite ich hier in der Nähe von Trier.
Also quasi 15 Jahre schon in diesem Beruf drin.
Genau.
Deshalb, ich bin mir sicher, du bist genau die Richtige, die diese Frage beantworten kann. Sie ist wahrscheinlich auch schnell beantwortet. Also pass auf. Benedikt will wissen, an welchem Tag wurde ein Kind geboren, bei dem der Kopf um 23.59 Uhr rauskam, aber die Füße erst um 0.01 Uhr zum Beispiel?
Ganz klar, wenn das Kind komplett geboren ist. Sollte der Zeitabschnitt dazwischen zu lang dauern, dann ist es eher ein geburtshilflicher Notfall.
Okay, was heißt das?
Dann gibt es einen geburtshilflichen Notfall, wenn der Kopf schon geboren ist.
Ja.
Und die Schultern nicht nachkommen, dann, sage ich mal so, werden wir als Hebammen und Geburtshelfer doch etwas nervös. Es sollte in einem gewissen Zeitabschnitt das Kind komplett geboren sein.
Aber auch wenn es schwierig ist, es ist immer dann quasi der nächste Tag, wenn das Kind komplett auf der Welt ist.
Genau, wenn das Kind komplett da ist. Genau.
Hattet ihr mal einen Fall, wo es nicht so ganz klar war, ist das jetzt 23.59 Uhr noch gewesen oder ist es doch schon 0 Uhr, wo es genau auf die Mitte gefallen ist, ungefähr auf Mitternacht?
Ja, das hatte mal meine Kollegin, ich selber nicht. Eher so gab es Probleme bei der Zeitumstellung. Ist das Kind jetzt um 2 Uhr geboren oder um 3 Uhr? Das
Ach
ist
so.
Öfters mal eine Frage. Ne? Da guckt man halt dann in dem Moment auf die Uhr, die gerade im Kreißsaal da ist. Und ja, dann ist diese Uhrzeit die Geburtszeit, genau.
Die Stunde hin oder her. Aber was ist denn jetzt, wenn es genau 0 Uhr wäre? Also könnte man sich unter Umständen noch aussuchen als Papa oder als Mama? Ach komm, wir nehmen den Tag vorher, das ist jetzt nicht Heiligabend, das finden wir besser. Sowas?
Ach, was soll ich jetzt sagen? Eigentlich nicht. Es ist halt schon vorgeschrieben, dass dann der darauffolgende Tag einfach 0 Uhr zählt halt zu dem darauffolgenden Tag. Aber es gibt natürlich Situationen, auch was die Ämter angeht, wo es dann doch besser sei, dass das Kind noch 2016 geboren ist und nicht 2017. Ja, da kann man mal inoffiziell dann 2016 gelten lassen oder 2017.
Also die Minute hin oder her, ja.
Genau, ist wenn dann was Bürokratisches für die Eltern, aber offiziell sollte der Tag sein, wo das Kind komplett geboren ist und die Uhrzeit, die Hebamme dann, ob jetzt Kaiserschnitt oder bei einer normalen Geburt, die Hebamme sagt, Das ist dann die Geburtszeit.
Okay, verstehe. Also ich meine, es geht ja immerhin mindestens um einen Monat Kindergeld, wenn man zurückdatiert auf den 31.
Das sind so Sachen, die bei manchen Frauen oder Familien dann auf den Tisch kommen. Aber ja, offiziell ist es immer der Tag danach.
Okay, verstehe. Hilde, es ist Silvester, mach schneller. Los, los, los.
Genau. So Sachen. Aber Silvester zum Beispiel Dienst zu haben, ist auch wunderschön. Das macht richtig Spaß mit den Frauen dann unter der Geburt. Oft sind die Krankenhäuser ja auch dann sehr leer, weil viele gerne dann entlassen werden. Mhm. Und so eine Kreisergeburt an Silvester oder auch an Heiligabend. Klar ist man dann, wenn man selber Familie hat, ein bisschen traurig, aber so schlimm ist der Dienst eigentlich Heiligabend und Silvester eigentlich nie.
Das hat bestimmt was, oder? Stille Nacht, heilige Nacht mäßig.
Genau. Wir zelebrieren das auch im Kreissaal und ja, das merken die Familien dann auch, dass es dann sehr harmonisch ist und natürlich auch sehr ruhig. Selten, dass dann jemand noch zusätzlich anruft oder einfach so reinkommt, um das Geschlecht zu wissen, sondern da ist oft Ruhe im Kreissaal.
Das ist gut. Wenn wir schon von Monaten sprechen, also neulich kam raus, glaube ich, dass der Juli ein super starker Monat sei, beziehungsweise der 10. Juli, glaube ich, der Tag ist, wo die meisten Kinder in Deutschland auf die Welt kommen, meine ich neulich in der Sendung gehabt zu haben. Hast du auch so eine eigene Studie quasi, wo du sagst, ach, jetzt im Sommer brauche ich gar nicht wegfahren, weiß ich, da ploppen die wieder alle.
Ja, das schon. Also was man schon merkt, ist 9 Monate nach den Weihnachtsferien, so um den September rum, das ist sehr geburtenreich, Ende August, Anfang September. Dann gibt es halt auch Situationen, wo man dann ein bisschen schmunzeln muss. Oft Alleinerziehende sind meistens entbinden im November. Das fällt halt auch auf. Ja, 9 Monate zuvor war Fasching.
Ah, verstehe. Ja.
Da merkt man schon. Und auch die damals, als hier die WM war oder die EM, da merkt man das dann auch. 9 Monate später bei großen Festivals, die eventuell ganz Deutschland betreffen, kommt es 9 Monate später auch des Öfteren zu mehr einem höheren Geburtenrate.
Der kleine Manuel kommt auf die Welt, weil gerade, weiß ich auch nicht, Europameisterschaft
Manuel
war in Deutschland.
Neuer
ja,
grad.
Genau, sowas.
Genau.
Oder? Oh, wow.
Genau.
Oder wenn es das Richtige zu Weihnachten gab, dann kommt da auch was, verstehe. Aber hast du auch eine Tageszeit, zu der du am häufigsten dann gerufen wirst?
Dadurch, dass wir im Drei-Schichten-System im Krankenhaus arbeiten, kann man sagen, die meisten Geburten sind im Frühdienst, einfach weil dort auch die geplanten Kaiserschnitte stattfinden. Mhm. Aber regulär kann ich jetzt nicht sagen, dann und dann sind die meisten Geburten. Was ich sagen kann, ist, dass im Nachtdienst auf jeden Fall die gemütlichsten Geburten sind. Da, wo am wenigsten die Tagesroutine noch nebenher läuft, die Hebamme am meistens, wenn nicht der Bus kommt, die meiste Zeit hat für die Frauen und da ist eigentlich am angenehmsten für die Frauen ist.
Was macht ihr denn dann da? Hört ihr Musik oder erzählt ihr euch was oder?
Genau, wir Hebammen sind ja schon so, dass wir versuchen, uns auf jede Frau halt auch einzuspielen, egal was für ein Charakter gerade vor uns liegt, welche Familienkonstellation. Und natürlich, wenn die Frau dann anfängt zu wehen und im Kreißsaal bleiben möchte, noch nicht mehr rumlaufen möchte, dann ja, kommt man ins Gespräch über alles, über Gott und die Welt, über Politik, über Zukunft, über wie ist das Kinderzimmer eingerichtet. Es gab auch schon Situationen, da die Eltern mir dann Namen vorgeschlagen haben und ich sollte mal sagen, was mir am besten gefällt. Also da geht alles.
Verstehe, aber Politik in den Wehen stelle ich mir. Wobei, vielleicht kommen sie dann schneller, kann ja auch sein.
Kommt meistens von den Papas.
Ah.
Und meistens von den Papas. Die müssen ja auch, die werden mit Kaffee dann, dadurch, dass ich meistens nachts arbeite, weil ich selber 2 Kids habe, die Männer muss ich ja auch ein bisschen bei Laune halten, wenn die da 8 Stunden neben ihrer Frau oder 14 Stunden. Kaffee geht zwar auch, aber irgendwann lässt das auch nach und dann kommen halt andere Themen dann zum Vorschein.
Ganz ehrlich, nerven die Männer, wenn die dabei sind, nicht auch manchmal so ein bisschen? Also ich meine, die haben ja nichts zu tun.
Ach Gott, es gibt ja eine Breitspanne an Charaktere. Natürlich gibt es mal den nervösen Typus, der alles bis ins kleinste Detail in Frage stellt, fragt, nochmal fragt und dieselbe. Es gibt aber auch den total Interessierten. Dann hatten wir auch schon die dann vielleicht auch betrunken in den Kreissaal oder angeheitert in den Kreissaal kamen und sich dann gefragt haben, gibt es hier irgendwas zu schlafen? Und die Frau hat dann in den Wehen gelegen und dann hat der Mann nebendran geschlafen.
Sympathisch.
Dadurch, dass wir mit jedem Klientel in Berührung kommen, ist es halt auch eine große Spanne an Leuten, mit denen wir da Stunden zusammenarbeiten.
Hast du dich mal mit jemandem angefreundet? Also ist im Kreissaal vielleicht eine Freundschaft entstanden, die gehalten hat tatsächlich?
Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja auch in der Wochenbettbetreuung tätig und das ist schon, finde ich, immer total toll, wenn die Frauen dann auf einmal vor der Kreissaaltür stehen und ich sage, ey, hi, ich war doch erst vor 2 Wochen bei dir. Wie geht's? Ja, da komm rein. Und dann kann das schon sein, wenn man dann über einen längeren Zeitraum über Gott und die Welt spricht, dass dann doch eine gewisse Verbindung einfach bleibt. Und dann, wenn die dann auch noch in der Nähe wohnen, dann sieht man sich auf Dorffesten oder im Kindergarten oder in der Schule, dann ist es auch so, dass das bleibt.
Wie ist denn das? Du erlebst ja in diesem Beruf einiges. Hast du noch so ein paar Kuriositäten? Also jetzt haben wir von einem angeheiterten Typen gehört, der dann im Kreißsaal geschlafen hat oder im Krankenhauszimmer. Was hast du noch auf Lager?
Ein Pärchen, was gerade gegen 10:30 ankam und meinte, ach, es wäre heute so ein schöner Tag gewesen und sie wären jetzt gerade vom Frühstück aufgestanden und sie würden dann gerne heute zum Kaiserschnitt kommen. Wo man dann kurz denkt, hups, da bedarf es doch eine gewisse Vorbereitung. Oder auch dramatische Sachen, die gibt es halt natürlich auch immer.
Ne? Was sind denn dramatische Sachen?
Ach, ob es jetzt eine Frau ist, beim Autounfall anwesend war oder Situationen, wo eine Frau total aufgelöst ist, weil der Partner gerade von der Polizei abgeführt worden ist oder ja, die Patientin gerade leider die Nachricht erhalten hat, dass ihr Kind wahrscheinlich nicht lebend zur Welt kommt. Und ja, da bemühe ich mich halt immer in unseren Kreißsälen da den Frauen in dieser schlimmen Zeit einfach zur Seite zu stehen.
Oh, wow. Ey, Desiree, das ist richtig krass. Was sagt man da? Ich stelle es mir, man kann da sein, aber kann man so viel machen? Ich finde, diese Situation klingt für mich sehr lähmend, also für mich persönlich. Was machst du dann?
Nein, also da bin ich ein anderer Typus. Für mich ist das total gewinnbringend, auch für mich, diese Frauen zu betreuen, weil die sind so natürlich traurig, aufgelöst, eventuell können die gar nicht reden. Und dann ist es super, wenn da eine Hebamme ist, die sie führt. Und wenn ich bin ein Charakter, der viele Sachen ausspricht und nicht um die Blume drumherum redet. Und damit nimmt man den Leuten ganz oft die Angst, um eventuell, wenn das Kind zum Beispiel nicht lebend auf die Welt kommt, auf die Brust zu nehmen, anzufassen, zu küssen, lieb zu haben und wir dann gemeinsam von diesem Kind Abschied nehmen. Und dann gibt es natürlich auch Fotografen, die wir engagieren, die dann noch kommen für das erste und letzte Bild des Kindes.
Wow. Wie gehst du denn nach Hause an so einem Tag? Also
erfüllt.
Erfüllt. Das kriegt man auch wieder los oder verfolgt einen sowas manchmal?
Also das, wenn ich weiß, dass das Kind tot auf die Welt kommt, kann ich damit, sage ich mal, abschließen. Natürlich nehme ich das mit nach Hause, aber die Geburt gestalte ich natürlich so für die Frau, dass es angenehm ist, diese schlimme Situation. Schlimm wird es, wo ich was mit nach Hause nehme, ist, wenn wirklich Notfallsituationen, zum Beispiel, wenn wir an den Anfang gehen, Kopf geboren und der Rest kommt nicht. Da muss ich sagen, das hatte ich vor kurzem wieder. Das nehme ich mit nach Hause. Das ist auch, was mich lange beschäftigt, wo ich die Geburt komplett nochmal durchgehe. Habe ich was verpasst? Hätte ich was anderes machen können? Das, was halt immer in Notsituationen dann danach auf einen einprasselt an Gedanken. Da muss mein Mann auch manchmal mich trösten, wenn ich dann zu Hause weine, weil ich sage, oh Gott, dieses arme Kind, was resultiert daraus?
Aber das kann man nicht vorhersagen, oder?
Nein.
Das ist einfach so, manchmal hat man einfach Pech. tragisch.
Ja, es ist einfach eine gewisse Tragik. Natürlich kann man gewisse Sachen einfach weglassen, um Sachen einfach auszuschließen. Zum Beispiel ist es toll, wenn eine Frau halt nicht raucht, kein Alkohol trinkt. Dann sind ja schon mal so ein paar Sachen, schon mal hat das Kind ein bisschen bessere Chancen. Und man muss halt jede Frau individuell sehen, was hat sie für Vorerkrankungen, dass man da schon, und natürlich die Krankenhauswahl sollte die Frau halt wirklich mit der Familie genau überlegen, dass sie dann dementsprechend bei zusätzlichen Vorerkrankungen des Kindes, eventuell intrauterin oder auch der Patientin, dass man dann halt auch das richtige Krankenhaus wählt.
So, letzte Frage. Was machst du mit den ganzen Babykarten, die du so kriegst? Der kleine Leon ist da, weil das Leute zum Dank dir schicken. Also kannst du einen Keller damit füllen wahrscheinlich.
Ich habe eine Schublade, wo die alle reinkommen. Okay. Ja, genau. Also ich habe noch keine, ich schmeiß die auch nicht weg und ich habe die alle in meiner Schublade und ja, finde ich immer ganz nett, vor allem wenn die Frauen dann 2 Jahre später wieder anrufen oder eine Patientin mich 4-mal angerufen hat und das ist dann immer so balsam für die Seele, würde ich sagen.
Da kannst du irgendwann mal auf dein Lebenswerk gucken, wenn du die Schublade ausleerst in vielen Jahren.
Ja, es gibt ja Hebammen, die danach auch Bücher schreiben über ihre Sachen, die sie erlebt haben. Vielleicht ich auch irgendwann, naja, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Schauen wir mal, sagt Desiree Berg, Hebamme aus Rahlingen. Dankeschön für deine Zeit, das war toll, dass du uns das alles erzählt hast.
Ja, dankeschön.
Vor allen Dingen, wir sind mit der Frage eingestiegen, wann das Kind denn eigentlich dann zur Welt gekommen ist. Am nächsten Tag, also wenn es erst komplett da ist, war ja die Frage und wir sind ganz schön weit rausgeschwommen, aber hat sich gelohnt.
Ja, dankeschön.
Die Desiree. Das Schöne an diesem Podcast ist ja auch, dass man auf verschiedene Momente einfach vorbereitet wird, ne? Also wir wissen jetzt, bevor wir die Entbindungstasche der Frau einfach ins Auto packen, werfen wir noch schnell so ein Aufblasbett rein, damit der Mann auch ein bisschen Schlaf bekommt, ne? Das ist wichtig. Schaffen wir denn noch eine Frage? Ja, eine geht noch, oder? Instagram.com/konsi_quent. Da schickt ihr also eure Fragen als Sprachnachricht hin. Und Kai hat auch neulich schon mal eine großartige Frage durchgeschickt. Er wollte wissen, was eigentlich passieren würde, wenn ein Löschflugzeug seinen Tank über einem zur Erfrischung ablassen würde. Ne? Folge 19 war das. Und naja, was soll ich sagen? Kai ist ganz augenscheinlich einer der großen Philosophen unserer Zeit. Das erkennt man auch an dieser Frage, die er jetzt geschickt hat.
Guten Morgen, Konsi. Kleine Kinder nuckeln ja zur Beruhigung gerne mal am Daumen. Warum hören wir damit eigentlich auf? Ist das alles anerzogen oder hört das irgendwann auf zu funktionieren? Wäre doch eigentlich ganz praktisch, oder? Daumen hat man schließlich immer dabei.
Ich glaube ja, ich möchte einen am Daumen lutschenden Julian Nagelsmann am Spielfeld dran sehen, zur Beruhigung so. Also das würde mir gefallen. Ich kann diese Frage ja auch absolut nachvollziehen, Kai. Also Kippen, Alkohol, Zucker, das ist alles nicht so gut zum Runterkommen. Dann doch lieber den Daumen nehmen. Ich finde es ja total plausibel. Aber sagen wir es mal so, also wenn man diese Frage jetzt in eine E-Mail packt und damit dann Psychologieprofessorinnen anschreibt, kommt die Idee vielleicht nicht ganz so rüber, kann ich sagen. Ich sag nur, ein daumenlutschender Erwachsener würde mindestens als inkompetent eingeschätzt werden. Das würde niemand wollen, Zitat Ende. Ja, also ich glaube, der Gedanke des gesellschaftlichen Umdenkens, der da mit drin steckt, der keimt wohl nur in uns, lieber Kai. Ich freue mich trotzdem drüber, dass mich halb Psychologie Deutschland jetzt für absolut bescheuert hält, aber fein. So, also. Wie gehen wir ran? Bevor wir die Kampagne also Daumen statt Fluppe starten können, müssen wir vielleicht noch klären, ob das auch gesund wäre. Also als Kind muss man ja auch irgendwann den Schnuller hergeben oder den Daumen wegpacken, wegen der Zähne, die da kommen. Ich fürchte, das könnte ja der größte Knackpunkt sein. Aber das klären wir jetzt einfach mal, würde ich vorschlagen, mit Falk Schwendicke. Er ist Zahnarzt und kennt auch dämliche Fragen von mir schon. Ich habe ihn mal angerufen wegen Karies oder so für eine Radiosendung und wollte wissen, was denn so der Rekord ist, was er da auf dem Behandlungsstuhl hatte. Und ich meine mich zu erinnern, er hat gesagt, eine 90-Jährige ohne Karies hat er auch schon. Also, sowas gibt's tatsächlich. So. Und der Herr Schwendicke ist wirklich auf Zack. Das merkt ihr jetzt. Ich sag, herzlich willkommen im Podcast, Professor Dr. Med. Dent. Falk Schwendicke, Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie am LMU-Klinikum in München. So, Herr Schwendicke, jetzt endlich mal eine Fragestellung, für die sich dieser Werdegang auch gelohnt hat. Freuen Sie sich schon?
Ich freue mich auf die Frage.
Ja, weil es steht im Kontrast zu diesem Titel schon relativ stark. Aber gut, ich habe gedacht, ich probiere es bei Ihnen, weil Sie verlässlich gute Antworten liefern. Das haben Sie jetzt davon. Es ist ja so, der Kai will wissen, warum hört man auf, am Daumen zu lutschen? Immerhin wäre das doch ganz praktisch, den hätten wir ja immer dabei als Trost. Ich meine allerdings, dass das schlecht für die Zähne wäre, beziehungsweise wenn Zähne wachsen, ist das ja nicht so gut. Deswegen muss man damit aufhören. Stimmt das denn überhaupt?
Ja, das stimmt. Das stimmt, wenn Sie viel am Daumen lutschen, über einen langen Zeitraum, gerade dann, wenn die Kinder größer werden, dann kriegen Sie vor allen Dingen Zahnfehlstellung und Kieferprobleme. Das heißt, die Kieferausformung ist nicht gut und deshalb soll man nicht am Daumen lutschen.
Und was ist, wenn ich jetzt erwachsen bin und meine Zähne sind schon komplett ausgewachsen quasi?
Dann würden Sie wahrscheinlich über ein längeres Daumen lutschen. Sie können auch an anderen Dingen rumlutschen, das würde den gleichen Effekt haben. Auch die Zahnfehlstellung induzieren können. Und außerdem sieht es nicht besonders intelligent aus.
Was? Jetzt lassen Sie mich mal. Aber okay, das ist jetzt blöd. Wenn ich jetzt einen ganz dünnen Daumen habe, es macht auch keinen Unterschied, oder?
Nein. Ah. Es geht einfach um den Druck, den Sie erzeugen, während Sie an dem Daumen lutschen. Sie drücken dabei die Zähne nach oben und gerade bei Heranwachsen führt das eben dazu, dass die Zähne entsprechend in Fehlstellung geraten, dass der Kiefer kleiner und höher wird, der Oberkiefer. Und auch beim Erwachsenen würden Sie diese Zahnfehlstellung produzieren.
Ach Mensch, bis wann muss ich denn aufhören? Also wenn meine Zähne das Wachsen anfangen als Kind quasi dann mit 3 oder nee, die fangen ja schon früher an.
Ja, das ist schon relativ spät mit 3. Also per se ist es so wie beim Nuckel auf. Wir versuchen eigentlich, sobald die Zähne einigermaßen durch sind, das Ganze den Kindern abzugewöhnen. Das wird ja auch nicht leichter. Umso älter die Kinder werden, kann man sie noch früher abgewöhnen.
Hm. Aber das, eine Zeit lang ist das gut, oder? Bis dahin. Also das ist jetzt nicht unbedingt schlecht für das Kind, wenn das mal eine Zeit lang macht.
Also das ist bei ganz kleinen Kindern, bei Säuglingen oder so, ist es durchaus was vielleicht normal ist. Auch da ist es so, dass wir auf den Schnuller durchaus verzichten wollen, wenn das geht, weil das ist auch nicht so leicht, das wieder abzugewöhnen. Mhm. Und insofern per se ist das ganze Gesauge eigentlich nicht unbedingt was Kinder machen. Also meine Kinder haben das nie gemacht.
Aber dieser Impuls, dass man an was nuckelt, zu Beruhigungszwecken, also das ist das schon dieses Nachahmen, das ist ja das Klischee, ne? Dass man irgendwie hier den Stillvorgang nah imitiert und dann auch später mit der Kippe. Ist das denn so?
Also ob das bei der Kippe so ist, weiß ich nicht. Aber klar, bei den Kindern ist es durchaus so, dass es den Stillvorgang nachahmt und damit vielleicht beruhigend wirkt. Kinder beruhigen sich aber auch auf anderem Wege. Hm.
Was ist denn, wenn ich jetzt keine Zähne mehr habe, frage ich mich. Also wenn ich jetzt alles gebe und nur noch Karamelleis esse und dann vielleicht mit 35 dann irgendwann keine Zähne mehr habe, dann könnte ich ja wieder am Daumen lutschen, abgesehen vom Intelligenzfaktor.
Dann könnten Sie das versuchen, aber dann hätten Sie wahrscheinlich ja Totalprothesen und da macht sich das nicht.
Totalprothesen, so sagt man.
Ja, also wenn Sie keine Zähne mehr haben, wenn Sie sich die Zähne ersetzen lassen würden durch Prothesen, dann haben Sie oben und unten nur noch Kunststoffzähne auf einer großen Kunststoffmatte sozusagen, die in Ihrem Mund liegt und dann macht das mit dem Daumenlutschen keine Freude mehr.
Ach, das ist gar nicht mehr so, dass man die dann rausnehmen kann. Ich kenne mich nicht aus.
Doch, die können Sie rausnehmen. Also wenn Sie sie extra zum Nuckeln rausnehmen wollen, dann ist Ihnen das dann unbenommen.
Dieses Gespräch hat sehr absurde Wendungen genommen, aber es ist meine Schuld. Ich trage gern die Verantwortung. Also vielen Dank, Herr Schwendicke, dass Sie das schon mal beantwortet haben. Die Frage ist, aus welcher Fragestellung haben wir Sie denn eigentlich rausgerissen? Also womit beschäftigen Sie sich den ganzen Tag, wenn nicht mit so einem Kram?
Also Nuckeln und Zahnfehlstellung sind jetzt nicht so mein Thema. Ich beschäftige mich viel mit der Frage des Zahnerhaltes. Also wie können wir Zähne durch Prävention, aber auch durch bessere Therapie gut erhalten? Und ein weiterer Schwerpunkt ist die künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin. Das ist in den letzten 4-5 Jahren mein Hauptbetätigungsfeld geworden.
Was heißt das, dass der Roboter mich bald bohrt?
Nicht so sehr der Roboter, aber dass wir KI-Systeme, Software-Systeme haben, die zum Beispiel Röntgenbilder oder Fotos von ihren Zähnen oder so automatisiert auswerten. Wir haben vor einigen Jahren selber so ein System entwickelt und das geht jetzt langsam in den Praxen auch in die Breite.
Das heißt, es bräuchte weniger Zahnärzte. Habe ich das richtig entschlüsselt? Oder?
Nicht unbedingt. Sie brauchen die Zahnärzte immer noch, um diese Systeme zu kontrollieren. Das sind keine autonomen Systeme und auch um die Kommunikation mit den Patienten dann zu übernehmen, weil sie müssen das ja auch erklären, was die KI da gefunden hat. Aber in der Tat soll es die Zahnärzte entlasten und vielleicht auch besser machen. Gerade für weniger erfahrene Zahnärzte soll es auch zu einer Qualitätssteigerung kommen.
Okay, verstehe. Dann kann man gucken, ob man was hat. So, und wenn Sie jetzt noch sagen, Sie sind drauf quasi geeicht oder das ist Ihre Hauptbeschäftigung, zu gucken, dass unsere Zähne auch gesund bleiben, hat man denn da noch irgendwelche Quantensprünge, die da gemacht werden? Oder ist das jetzt eigentlich, wo ich Sie mal dran habe, kann ich Sie da ausfragen, ist das jetzt eigentlich so der gleiche Stand, weiß ich auch nicht, so eine Zahnpasta aus den 90ern mit einer Zahnpasta aus 2024, kein Unterschied? Ist dem so, oder?
Bei den Zahnpasten, genau wie bei den Zahnbürsten, ist sicherlich der Fortschritt eher inkrementell. Die werden schon noch besser. Die Verfügbarkeit von Fluorid wird ein bisschen größer und so weiter. Mit den elektrischen Zahnbürsten haben wir Fortschritte. Aber das Feld ist, glaube ich, jetzt wirklich so, dass es langsamer vorangeht. Wir haben aber eine ganze Menge anderer Felder, auch gerade was die frühe Behandlung von KS und anderen Zahnerkrankungen angeht, was unser Verständnis der Verlinkung von Zahn- und Zahnbetterkrankungen mit Allgemeinmedizin angeht. Da passiert relativ viel und das sind aktive Felder, die wir unter anderem jetzt auch in München bearbeiten.
Herr Schwendicke, vielen Dank, dass Sie uns das gesagt haben. Wir können festhalten, also am Daumen lutschen bringt es halt nicht, auch wenn man erwachsen ist. Sieht nicht nur doof aus, sondern es ist auch nicht gut für die Zähne.
Genau.
Die sind auch im Weg, sowieso. Wunderbar. Alles Gute für Sie. Liebe Grüße nach München und ich rufe wieder an, ja?
Ja, sehr gerne.
Der Herr Schwendicke. Vielleicht können wir ja noch ein paar mehr Fragen in Richtung Zähne sammeln. Ich will ja eigentlich direkt schon wieder bei ihm anrufen, ne? Das ist die Sorte Verbindlichkeit, nach der man sich in seinem Leben sehnt. Also, lieber Kai, sobald wir die lässigen Zähne los sind, könnten wir eigentlich loslegen. Also, ne, davor ist es jetzt nicht so sinnvoll. Aber was ist schon sinnvoll, ne? Das war Consi Calling für diese Woche. Ich freue mich über eure Duschgedanken als Sprachnachricht über instagram.com/consi_quent. Und nächste Woche gibt's die nächste Folge. Bis dahin, schickt den Podcast doch gerne an jemanden weiter, der Zähne hat zum Beispiel.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR 3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Zum Beispiel nämlich dieser hier. Sputnik Pride, das ist der Podcast für Content rund um die queere Community. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit dem Host Robin Solf. Er spricht dann mit seinen Gästen über Vorurteile, klärt auf und hakt auch nach. Zum Beispiel bei Bundesliga-Handballer Lukas, wie es so war, als er sich als aktiver Profisportler geoutet hat. Oder bei Content-Creator Helge Mark Lodder. Der ist euch sicher bei TikTok und Insta auch schon über den Weg gelaufen. Also alle Folgen Sputnik Pride gibt's direkt ohne Anmeldung und kostenlos in der App der ARD Audiothek.